verzehrt haben. Was macht Gott in Christo? Der zahlt teure Preise für das, was ihm sowieso schon gehört. Was er nur für eine Zeit zur Verwaltung abgegeben hat. Und weil er vor der Zeit den Verwalter nachgesucht hat, was verlangst du, wenn du vorher abtrittst? Ich kann nicht mehr länger zusehen. So. Ohne Zahlung verzehrt hätte, dann haben wir, so mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen. Und die Worte Hiobs sind zu Ende. Das ist das Ende dieses Kosmos. Und eine Sprache des Heiligen Geistes, eine ganze neue, wunderbare Beleuchtung von Golgatha. Würde ich Sie diese Klageschrift, wir haben ein Gesetz, Klageschrift auch gegen uns, und nach dem Gesetz muss er sterben. Am Kreuz nimmt er diese Klageschrift auf seine Schultern. Lässt er sich eine Krone umbinden von einer Pflanze, genannt Dornbusch, in dem ein Feuer brannte. Dieser Dornbusch stellt ganz Israel, besonders Juda, dar. Und wenn er schon überschrieben ist, Jesus von Nazareth, König der Juden, dann ist die Dornenkrone das Passende vom Dornbusch. Für Gott ist Israel ein Dornbusch. Und jetzt will er sogar der König dieses Dornbusches sein. Und dann gibt es nur eine Dornenkrone. Würde ich sie mir nicht umbinden als Krone. Und in dieser Weise, bitte Kolosser 2, hier noch nachlesen, da schließe ich für heute Abend, zum Glück, gell? Da hat Gott die Weisen und seine Gegner erhascht in ihrer List. Denn wenn sie diese verborgene Weisheit Gottes erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzet. Die paar Worte aus Kolosser 2, würdiger Abschluss von heute Abend. Mitte Vers 13 bis 15. Und euch, Kolosser, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Auch da muss ich noch etwas sagen. Bitte, wenn Gott selbst Böses nicht zurechnet und Vergehungen, Übertretungen auch nicht zurechnet, warum muss er dann noch vergeben? Dann kann er ja gar nicht vergeben. Ich kann ja nur vergeben, wenn ich etwas feststelle und anrechne und auf die Waage lege. Antwort sehr einfach. Ich habe ja betont, nur er selbst. Nur er selbst ist der Böses und Vergehungen in der ganzen Schöpfung nicht zurechnet, aufgrund von Golgatha. Da er aber die Anträge heiliger Engel für den Wortlaut des Gesetzes vom Sinai zur Ausführung genehmigt hat, ich darf gleich weiterfahren, hat er auch gleich die ganze Verantwortung übernommen, was er genehmigt hat. Und da er das den heiligen Engeln genehmigt hat, dass sie ganz genau Buch führen, ob ein Buchstabe ihres Gesetzes übertreten worden sei oder nicht. Das genehmigt hat. Braucht jetzt eine Vergebung. Und die Forderung der heiligen Engel ist wieder genauso unbarmherzig wie ihr übriges Gesetz, nämlich ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aha. Hat das etwa Gott gefordert? Pfarrer Gerock, wunderbar, gerade bei seinem herrlichen Gedicht von der Opferung Isaaks. Unser Gott, Abraham und Isaak ziehen wieder froh nach Hause. Pfarrer Gerock, unser Gott ist fromm und gut. Er dürstet nicht nach Menschenblut. Hat er klar gesehen. Sehr klar gesehen. Ja. Ja. Jetzt bin ich froh, dass ich da ein wenig stehen geblieben bin bei der Opferung von Isaak. Aha. Vergebung ist nötig, weil Gott auch diesen Engeln gegenüber gerecht sein wird. Um der Engel willen steht das sonst auch gelegentlich dabei, dass Gott nicht um seinen Willen etwas anordnet oder um der Menschen willen, sondern um der Engel willen. Genau hier. Ja, und auch Menschen, da hat er auch menschliche Gerechtigkeit. Ne? Rechnen Menschen Böses zu, rechnen Fromme Böses zu. Also deshalb muss vergeben werden. Das ist ein Zusatz der Schwere von Golgatha. Ja, aber jetzt. Hat er mit lebendig gemacht und ist alle Vergebung vergeben. Und jetzt. Als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift. Klageschrift bei Heo. Handschrift in Satzungen, die wieder uns waren. Also typisch Klageschrift. Was macht er da? Hat er sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte? Jetzt kommt's. Wir haben gemeint, seine Feinde hätten ihn ans Kreuz genagelt. Den Buchstaben nach? Ja. Aber was hat die verborgene Weisheit der Liebe Gottes gleichzeitig gemacht? Vollbracht? Da hat er gleich die ganze Sünde und Schuld und Übertretung der Welt aller seine Feinde ans Kreuz genagelt, ausgetilgt. Halleluja! Bitte, bitte. Ungefähr so, nur noch viel wunderbarer, sieht es im Herzen der Weisheit, der Liebe unseres himmlischen Vaters aus. Das ist das Erste. Er ließ sich annageln, damit er auf seine Weise annageln konnte. Deshalb konnte er am Kreuze was rufen, denn er wusste, ich weiß, Vater, was ich dich bitte, das erfüllst du. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt hat er es gesehen. Jetzt ist er angenagelt. Jetzt ist der ganze Schuldbrief angenagelt. Wer so sündigt, die muss sterben. Der und der muss ans Fluchholz gehängt werden. So. Hat Gott Recht gegeben dem Gesetz. Das Gesetz dem Gesetz Recht gegeben und es bis auf den Buchstaben erfüllt. Gleichzeitig aber das Ende jeden Rechtsanspruch des Gesetzes auch erreicht. Zweitens, indem er sie an das Kreuz nagelte, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte. Was sind das für Gewalten und Fürstentümer? Ja, Herodes und die hohen Priester, nur der Schatten von denen. Gegen die unser Kampf ist, nicht? In den Himmel und den Überhimmel. Was hat er mit denen gemacht am Kreuz, hängend? Die hat er ausgezogen. Ich habe gemeint, es steht doch geschrieben, sie haben ihn ausgezogen. Er hing nicht mit dem schönen Tüchlein über die Schamteile da am Kreuz, sondern vollständig ausgezogen. Buchstäblich, nach den Buchstaben. Schandpfahl. Da hat er die ausgezogen und die da auf der Erde sind nur die Schattenrisse von denen, Fürstentum und Gewalt, die gegen ihn waren. Da hat er die ausgezogen, aber auch gründlich auf ihre Weise. Ja, wenn die das gewusst hätten vorher, hätten sie dann diesen Herrn der Herrlichkeit, den sie sehr gut kannten, besser als wir, so behandelt. Drittens, ausgezogen hat er sie, indem er sich hat ausziehen lassen, als er stellte er sie öffentlich zur Schau. Buchstäblicherweise ließ er sich öffentlich zur Schau stellen. Stimmt. Und da standen diese hohen, sich weise, groß und wichtig vorkommenden kosmischen Kosmokratoren, Weltbeherrscher dieser Finsternis, standen da. Wann? Stellte er sie öffentlich zur Schau. Da haben alle ganzen Weltall, alle Engel, weil ich 25 Enkel habe und 13 Urenkel, ist mir das Wort wieder mal geläufig rausgekommen. Bitte die vier lebendigen Wesen am Throne Gottes, die 24 Ältesten, die Cherubim und Seraphim und die Heere da, die heiligen Heere. Die haben da zugeschaut, wie der am Kreuz ihre Gegner da oben, alle Mächte der Finsternis und Satans, ausgezogen hat, zur Schau gestellt hat, vor allen Geschöpfen in der ganzen Welt. Jetzt kommt das Vierte. Indem er über sie einen Triumph hielt. Wer hat da unten über wen triumphiert? Genau, damit schließe ich. Es kommt noch etwas. Ich darf zu eurer, Dankeschön, darf zu eurer oder zu meiner Entschuldigung mich vorstellen oder mir sagen zuerst. Wenn in der Schweiz einer zum anderen sagen will, Hals Maul, dann heißt das auf Schweizerdeutsch Hals Mul. Jetzt versteht ihr, wenn ich nun mal Mul heiße, nicht? Es könnt ihr ja im Chor rufen, Hals Mul, du davon. Ja. Also, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wir reden aber Weisheit Gottes unter den Vollkommenen, das sind die, die allem glauben, und sollte er uns in ihm nicht alles schenken, sogar sich selbst, das unserem Gott hundertprozentig abnehmen, und dann bin ich vollkommen und du bist vollkommen, ich bin gerecht und du bist gerecht, ich bin gottesfürchtig und das Böse meiden. Vollkommen. Nach Leib, Seele und Geist. Halleluja. Amen.
Der himmlische Vater, du bist durch Jesus Christus uns so nahe geworden. Wir dürfen aber, lieber Vater, zu dir sagen, obwohl du der Allmächtige bist, der alles gegründet hat, der alles geplant hat, und du hast auch unseren Lebensweg geplant, Herr. Du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Lass uns das immer daran denken, dass du es bist, der uns führt, der Liebe ist und Liebe übt. Und schenk uns auch den richtigen Blick dafür, dass Liebe nicht was Weichliches sein muss, sondern dass auch da Zucht zugehört, dass du auch dazu uns ausrichten möchtest, zu dem Ziel, das du dir gesetzt hast für uns. Da du aber Liebe bist, Herr, muss es herrlich sein und es wird schön werden. Und wir dürfen Ja sagen zu deiner Führung, zu der Straße, die du in jeden Einzelnen führst. Ja, das ist unser Wachstum in dieser Welt, auf diesem Leben, dass wir uns führen lassen, wachsen dürfen in dich hinein. O Herr, schenk uns dazu Geduld und Kraft. Wir danken dir für die Gnade, dass du uns gerufen hast, dass wir unter dein Wort kommen dürfen, noch heute Abend, und bitten dich, Herr, sei du, wie du es uns verheißen hast, mitten unter uns und segne du das Reden und das Hören. Wir befehlen dir diese Stunde und sagen dir herzlich Dank dafür. Amen.
Ja, es
ja. 8 Uhr. Was? 7.45 Uhr geworden. Dürft jetzt schon zu lachen beginnen. Um 9 Uhr spätestens schließe ich. In diesen 28 Gottes Werten, Ausdrücken gewählt aus dem praktischen Leben, in Prediger 3, beginnend mit den Worten, den bekannten: Alles hat seine bestimmte Zeit. Und alles Vornehmen geschehen unter den Himmeln hat seine Zeit. Wir haben das näher beachtet, unter den Himmeln. Wir haben lernen dürfen, das heißt, unter der Herrschaft des Ganges von Sonne, Mond und Sterne. Originalchronometer Gottes. Und haben gestern Abend hineinschauen dürfen, eigentlich nur so augenblicksweise, in die Festordnungen unseres Gottes, in denen der ganze Heilsplan Gottes und der Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte ausgerechnet in zeitlicher Hinsicht festgelegt ist, am Originalchronometer unseres Gottes. Deshalb unter den Himmel, unter der Herrschaft der Himmel. Erinnern wir uns schnell, damit schließe ich diesen Hinweis: Sie seien zu Zeichen, ja, für was? Nicht für astrologischen Hokuspokus, merken wir uns das, sondern um ganz gewaltige göttliche, das ganze Weltall im Großen bis ins Kleinste betreffenden Ordnungen Gottes. Sie seien zu Zeichen, die Sonne allein beherrscht das Licht, den Tag, während Mond und Sterne die Finsternis beherrschen. Zur Herrschaft in der Nacht. Und Gott nannte die Finsternis Nacht. Sterne, Mond und Sterne. Und ausgerechnet den Mond. Ausgerechnet den Mond. Ehrt unser Gott im Psalm 104. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Dann haben wir gelernt, ausgerechnet für die Moadim, welches genau nun die Festzeiten Gottes sind. Das sind meine Feste, die ihr ausrufen sollt, heilige Versammlungen. Hebräisch, das sind meine Moadim. Sonne, Mond und Sterne sind geschaffen zu Moadim, zu den bestimmten Zeiten, den Moadim, den Festzeiten Gottes. Und nun, also beginnt nun, geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit, den Mond gemacht für diese bestimmten Zeiten, Moadim. Wir haben gesehen, geboren werden, Monatsregel der Frau und so weiter und so weiter. Zählst du die Monde, die sie erfüllen, alle Tiere, auch der Mensch, zählt unser Gott die Monde, die Mondumläufe, nicht nur die Jahre unserer Tage, sondern auch die Mondumläufe, die Gott für jeden von uns bestimmt hat. Erinnern wir uns nur noch schnell. Stoßet in die Posaune bei Neumond zum Tage unseres Festes und bei Vollmond als Satzung des Gottes Israels für sein Volk Israel. Für sein Volk Israel. Satzungen Gottes. Ersten beide Ausdrücke von den 28 Stücken heißen die beiden letzten: Krieg hat seine bestimmte Zeit. Darf ich mal sagen, da ist nichts zu machen. Ausspruch Gottes: Krieg hat seine bestimmte Zeit. Zum Glück letztes Wort. Und Frieden hat seine bestimmte Zeit. Und das alles gilt vorerst im Ablauf der gegenwärtigen Welt- und Heilsgeschichte. In diesem gegenwärtigen Weltall gilt das noch, welches nur noch die Gottesfrist zugedacht bekommen hat bis zum Ende vom tausendjährigen Reich. Und da kommen die dritten neuen Himmel und die dritte neue Erde, welche dann nicht nur Bestand haben vor Gott, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von Gott geführt werden. Und dazwischen die anderen Begriffe, und heute sind wir haben schon den Begriff Weinen etwas angesehen. Der Mann nach dem Herzen Gottes, David, von seinem vielgeliebten Sohn. Bekämpft, verlästert, auf der Flucht vor Absalom. Tragisch ist noch der Name dieses Sohnes. Absalom. Vater des Friedens, ausgerechnet der. Wisst ihr, was das für mich heißt? Das heißt für mich Vater des Friedens. Am Ende der Tage, am Ende der Wege Gottes. David mit seinen Getreuen über den Bach Kidron geht mit ihnen barfuß, das Haupt verhüllt, weinend die Anhöhe des Ölberges hinauf. Also, weinend bedeutet für uns Höhe des Ölberges, des Berges der Ölbäume, heißt Wachstum im Geiste hinauf, dorthin, wo unser Leben mit Christo verborgen ist in Gott. Weinend, unter Tränen, und das ganze Volk zog mit ihm weinend die Anhöhe der Olivenbäume hinauf. Eines Tages geht der wirkliche Mann nach dem Herzen Gottes, Jesus mit seinen Getreuen, auch über den Bach Kidron. Was dort geschah, wissen wir. Weinen dass Jesus am Grabe des Lazarus geweint hat, Tränen vergossen hat, haben wir zur Kenntnis nehmen dürfen, dass die große Sünderin in jener Stadt, in welcher der Pharisäer Simon den Herrn eingeladen hatte, hereinkommt und von dem Moment an, wo sie Jesus entdeckt, dreht sie heran von hinten zu seinen Füßen, benetzt sie mit Tränen, trocknet sie mit den Haaren und küsst sie unablässig. Jesus sagt, diese, die ihr verachtet alle miteinander, hat nicht aufgehört, seit sie hereingekommen ist, meine Füße mit Tränen zu benetzen und meine Füße zu küssen, hat nicht aufgehört. Du, Simon, hast mir keinen einzigen Kuss gegeben, als ich dein Haus betreten habe. Genügt. Ja, weinend, weinend, mit Tränen benetzen, die Füße Jesu ohne Unterlass küssen, küssen. Liebe Geschwister, stellen wir uns das im Augenblick vor und nehmen wir an, wir seien auch dabei als Jünger Jesu. Können wir uns ein wenig vorstellen, was wir gedacht hätten? Ich brauche weiter nichts zu sagen. Das wunderbarste Beispiel, Modell sogar für Jesus Christus, als den erstgeborenen Sohn Gottes, steht Josef vor uns. Josef. Unter den Menschen Gottes die Tränen vergossen haben, auch ohne Unterlass, haben wir den Propheten Jeremia. Was wir da lesen, können wir uns gar nicht hineinfühlen. Jeremia, David, darf persönlich sagen, für mich am ergreifendsten, deshalb habe ich den Namen Josef genannt, sind mir die Tränen des Josef, und Josef weinend, weinend. Das erste Mal finden wir Josef weinend als die Brüder endlich auf sein Verlangen hin herangerückt sind mit dem jüngsten Bruder Benjamin. Da hat er sich ja fassen müssen, als er den Benjamin sah und fragen: Ist das euer jüngster Bruder? Ja, wir warten einen Moment. Nein. Ihm kommen die Tränen. Sofort begibt er sich weg von den Brüdern ins Innerste gemacht und weint. Weint sich aus im Innersten gemacht. Und dann wäscht er sich und erscheint wieder. Und immer noch sind die Ägypter da. Und was geschieht? Er hat angeordnet, dass die Ägypter eine große Tafel, eine Festtafel bereiten. Und die werden eingeladen von den Ägyptern, sich an die Tafel zu setzen. Großes Erstaunen. Warum? Der Ruben sitzt zu Oberst und dann der Levi und genau nach der Geburtsfolge ringsum. Und neben Ruben sitzt der Benjamin, der Jüngste. So haben sie dich angeguckt. Und dann kommt das. Speisen werden aufgetragen. Beim Ältesten beginnt es, beim Jüngsten hört es auf. Nur dass der Jüngste fünfmal so viel bekommt wie alle anderen. Und dann bekommen sie Kleider, Festkleider und so weiter. Also das war es denen so, wie als wären wir mit, waren wie mit Träumende, aber mit unheimlichen Gefühlen natürlich. Und dann entlässt er sie, wie schon einige Mal. Dann kommt die Sache mit dem Kelch im Sacke des Benjamin. Und ich durfte schon darauf hinweisen, dass ausgerechnet der Bruder namens Judah, der seinen Brüdern gesagt hat, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den umkommen lassen irgendwie. Jetzt kommen gerade die Händler daher, verkaufen wir ihn doch an die Händler. Dann haben wir noch einen Gewinn. Und er lebt noch. Dann haben wir nicht unsere Hände an unseren Bruder gelegt. Die Männer sind zurückgekehrt, stehen vor dem hohen Herrn. Bringen kein Wort hervor. Nur einer, dieser Judah, genau der, hat gestern oder vorgestern schon sagen dürfen, den hat Gott in der Zwischenzeit, etwa während 25 Jahren, geschüttelt und gerüttelt und so durchfeuert und gereinigt, dass es ausgerechnet die ergreifendsten Worte des Judah waren, dass wir dann lesen. Da konnte sich Josef nicht mehr halten. Brach in Tränen aus und weinte und fiel zuerst dem Benjamin weinend um den Hals und hat ihnen jetzt gleich gesagt: Ich bin Josef, euer Bruder. Da schraken sie natürlich zurück und keiner ein Wort. Darf nicht hier stehen bleiben. Fürchtet euch nicht. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Aber fürchtet euch nicht. Denn Gott gedachte es gut zu machen, als ihr es gedachtet, böse zu machen. Also, Gott, der die Herzen erforscht, hat schon vor Grundlegung der Welt gewusst, die wollen ihren Bruder Josef umbringen, töten. Und in ihren Herzen haben sie das getan, vor Gott. Frage, darf das geschehen und wie? Ich darf diese Zusammenhänge der wunderbaren Bestimmungsentschlüsse Gottes und Beschlüsse Gottes so noch einmal kurz darstellen, weil wir daraus merken können, wie wunderbar Gott die Jahre der Mühsal und der Knechtschaft und der Sklaverei des Josef und dann im Gefängnis, dann auch ins innerste Gefängnis, wie treu und wunderbar Gott diesem Josef, wo wir sagen, also, dass der Mann überhaupt noch das alles ertragen konnte. Und war doch Abraham, Isaac, Jakob, Urenkel Abrahams, Enkel Isaaks, Sohn Jakobs. Was nützt mir alle die frommen Väter? Wo ist der Gott? Können wir uns so etwas denken? Aha, nein. Nein. Sollte ich ein so großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Wir wissen bei welcher Gelegenheit. Und seine Füße im Stock, im untersten Verlies, unten im Gefängnis. Ja. Da durfte er erleben, was wir von Jeremia lesen dürfen. Als Jeremia noch im Gefängnishofe verhaftet war, sprach Gott zu ihm im Gefängnishofe und vielleicht auch da in der Zisterne unten: Fürchte dich nicht, denn ich lasse dich jetzt wunderbare, unerreichbare Dinge sehen, hören, die du bis jetzt nicht weißt. Wo? Im Gefängnishof. Und wo hat Gott dem Apostel Paulus diese letzten Herzensoffenbarungen Gottes geschenkt? Im Gefängnis zu Rom. Und der Kaiser, der Cäsar damals, war kein geringerer als ausgerechnet Nero. Das ist unser Gott. Und ich darf sagen, wenn ich die Josefsgeschichte lese und komme an diese Worte, diese Wortfolge, ja, da kann ich meine Tränen nicht verwehren. Bitte lest einmal 1. Mose 43, Vers 30, das erste Mal. Und dann die Zusammenhänge in 1. Mose 45, Vers 2 und 44 vorher. Wie meinst du?
Ja. 1. Mose 43, Vers 30.
Ja, also ich empfehle das für sich still, vielleicht heute Abend noch zu lesen.
Dann vor allem dann 1. Mose 50, Vers 19.
Die erste Stelle 1. Mose 43, ja. Vers 30 und dann 1. Mose 45, Vers 2. Aber 45, Vers 2, dann vorher nur oder in der Hauptsache die Worte des Juda. die das Herz des Josef überwältigt haben. Er kann sagen, der gesagt hat, was haben wir für einen Gewinn? Kann sagen, ich bin bei meinem Vater Bürge geworden. Das ist etwas anderes, genau das Gegenstück. Ich bin bei meinem Vater Bürge geworden für meinen jüngsten Bruder. Indem ich sprach, wenn ich meinen jüngsten Bruder nicht dir, nicht wieder zurückbringe, dann will ich alle Tage meines Lebens wieder dich gesündigt haben und so verdammt sein. So können die Wege Gottes, die er ausgesucht hat für jeden Einzelnen von uns, darf gleich weiterfahren, auch für einen Judas im Neuen Testament ging es dem auch um Gewinn von Silberlingen. Die Parallele ist zu genau, Zug um Zug, zwischen dem Stammvater der Juden und diesem letzten Sohn der Juden, des Judas. Und ich darf gleich abschließend noch bemerken, im Neuen Testament, wenn der Stammvater Juda angeführt wird, dann wird er auch genau wie Judas Ischariot Judas genannt. Und nicht zwar im Genitivfall, sondern Judas als Name, der Stammvater. Um die Identität dieser beiden Typen klarzustellen. Was für uns was bedeutet? Wenn der Stammvater durch die Gerichtsverfügung, die Gott ihn geführt hat, nach diesem Verkauf, durch die Führungen Gottes so wunderbar umgestaltet worden war, dass er ausgerechnet das Herz des Josef so bewegen kann, dass der sich nicht mehr halten kann. Er wagt weiterzufahren, ist nicht nötig. Ich wage nicht, das auszusprechen. Bitte. Hat ja mal ein Schweizer gesagt, wer das nicht denken muss, der hat aufgehört zu denken. Oder soll ich sagen? Wenn Gott den Judas durch seine Gerichte geschüttelt und gerüttelt hat, dann kann der Worte gegen Jesus Christus sprechen, dass er nicht mehr anders kann, als in innerste Gemacht gehen und weinen. Prediger 3, so 28 Wörtchen damit. Voll Geist und voll Leben. In 2. Könige 20, Vers 5 dürfen wir lesen, dass Gott zu einem Beter spricht: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Das ist ein Trost. Und wenn Gott Gebet gehört hat und Tränen gesehen hat und das bezeugt, ist dem Betreffenden einen Gang geholfen. Bevor der gerufen hat, ist dem schon geholfen. Was haben wir für ein wunderbares Wort? Ja, nehmen wir zuerst die beiden Stellen. Oder drei Zeugen, Jesaja 25, Vers 8.
schon da dürfen wir lesen, dass Gott eines Tages alle Tränen abtrocknen wird. Schon bei Jesaja. Das ist die Stelle, Jesaja 25, Vers 8. Finden wir im Neuen Testament auch noch einen Zeugen? Nein, zwei. Nämlich Offenbarung 7, Vers 17 schon. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und zweiter Zeuge im Buch der Offenbarung. Genau nehmen, Hiob 29. Ich wählte für sie den Weg aus. Ein Lieblingswort für meinen lieben, treuen Willi Nussbaumer geworden. Und wer sind die Sie? Da sind die Bewohner der Himmel und der Erde mit all ihren Nöten und Gegebenheiten vorher genannt. Zum Beispiel, das Herz der Witwe machte ich jubeln. Braucht es da einige Kunst der Liebe und der Weisheit? Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Das galt für Hiob. Ein einmaliger Mensch. Galt für Hiob. Und Hiob, Modell für Jesus Christus als Erlöser. Warum wurde denn der Heilige Gottes namens Jesus Christus geschlagen von Gott? Damit seine Freunde, Jünger, die er Freunde genannt hat, freisprechen konnte, erlösen konnte. Ja, ich muss mich konzentrieren hier auf was. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Wenn Jesus einem Blindgeborenen die Augen geschenkt hat, dass er sehend geworden ist, ist schon ein wunderbares Wunder, herrlich. Aber was hier steht im Alten Testament, übertrifft dieses Heilungswunder Jesu, das er wiederholt gemacht hat, bei weitem. Auge war ich Hiob, den Blinden. Das heißt, er sieht einen Blinden daher wanken, ging sofort auf ihn zu, nahm am Arm, sagt, wohin willst du denn und so weiter. So war Hiob, Auge, den Blinden, Fuß dem Lahmen, den auch genommen so. Oder, ich komme sofort darauf zurück, das andere Wort, gewaltig, gewaltig, genau übereinstimmend mit dem, was wir bei Josef und Judas und Judah gefunden haben. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Hiob kam gerade dazu, in das Verkehrsunglück, sagen wir mit Rossen und Wagen oder irgend sowas. Er springt zu dem Betreffenden und merkt, der stirbt. Der ist am Sterben, neigt sich zu ihm und tröstet ihn mit einem Gottesbrot. Dass der Sterbende noch die Hand erhebt und den Haupt des Hiob legt und ihn segnet. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Wir bedauern doch jeden Umkommenden, sei es Verkehrsunfall oder Schützengraben oder Naturkatastrophe oder irgendetwas. Der echte, wahrhaftige Hiob Jesus Christus. Der ist überall da, wo Geschöpfe umkommen, wo weder Engel noch Mensch noch helfen kann. Tröstet er den betreffenden Umkommenden. In was für einer Weise? Dass er ihn nur segnen kann. Liebe Geschwister, es handelt sich heute Abend genau um die Dinge, die kein Auge, und kann es so fromm sein, wie es will, gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Um die Dinge handelt es sich, weil sie aus dem Herzen Gottes kommen und er die Dinge nur dort offenbart, genau dort, wo er vorher so gedemütigt hat, dass der so jeweils Gedemütigte die geistliche Antenne für die Herrlichkeiten, die Kleinodien, die im Herzen Gottes verborgen sind. Also, ich lese jetzt hier. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Oh, was ist das für eine Kriegschar? Schöne Kriegschar, die Trauernde tröstet. Wir lesen noch einmal. Vers 25. Habe gesagt, letzter Vers. Ja.
Darf ich gleich sagen, das ist ein Thema 222, das von Hiob 4 Kapitel.
Ausgezeichnet, 222. Bessere Nummer könnte es gar nicht haben. Darf noch schnell sagen, ja, warum? Wie heißt die Zahl des Namens des Antichristen, des Wiederchristen? 666. Wie heißt die Zahl des Namens Jesus? 888. Können wir noch rechnen heute Abend? Wie ist die Differenz zwischen 888 und 666? Das heißt, in der ganzen Welt und Heilsgeschichte und was wir erleben und wo wir die Zahl lesen, könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist göttlich, mathematische Zahlen, die von Gott Begriffe haben, mit Namen genannt werden. Die Zahl seines Namens ist das und das. Mathematisch ist das die Differenz zwischen den beiden Zahlen. Stimmt? Jawohl. Das heißt, geistlicherweise bedeutet 222 die maximale Widerspruchstellung zwischen dem Antichristen und Jesus. Das ist 222. Da könnte ich fast den Bibelkurs halten, was ich alles notiert habe und was in der Schrift steht von 222. Ach ja. Was habe ich gesagt? Wann hören wir später das aus? Um 9 Uhr. Oh, ist für uns der Ich. Ja. Also Kassette 222, gleich zu behalten. Jesus Christus. Prüfen wir. Ich wählte für sie die ganze Schöpfung, alle Geschöpfe. Ich wählte für sie den Weg aus. Ist das Übereinstimmung mit dem Wort, das haben wir heute Abend gelesen? Bitte? Ja, eben. Na?
Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens
willen. Stimmt das mit dem Wort überein? Ich wählte für sie den Weg aus. Können wir dann ein bisschen getröstet sein, wenn wir wissen, der Herr Jesus selber im Einklang mit dem Vater hat alle Einzelschritte für uns ausgelegt? Können wir dann getrost sein? Ich wählte für sie den Weg aus und sitze als Haupt, ist unser Herr auch, sitze auch als Haupt. Haupt seines Leibes. Zweitens, und sitze als Haupt und throne wie ein König. Steht das auch beim Herrn Jesus? Unter der Kriegschar, ja, ist unser Haupt auch ein Kriegsmann, wie David einer war. Unter König unter einer Kriegschar. Ja, Schriftgelehrte, bitte. Timotheus, leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Aha. Sind wir Kriegsmänner? Aber genau, vollständig, alle Kriegsmänner in dieser Welt negativ geladen. Die Kriegsleute Jesu Christi sind alle positiv geladen. Was das praktisch heißt, jeder Kriegsmann in dieser Schöpfung, der haut, sobald er die Feinde sieht, alles ringsum kurz und klein. Ich sag mal so. Warum? Ein Kriegsmann Jesu Christi lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen. Ist das deutlich gesagt? Passt etliche nicht? Dann mögen Sie zusehen, ob Sie schon Kriegsleute Christi sind oder wie weit. Was hat diese Kriegschar des Christus für eine Funktion? Alle Trauernden zu trösten. Ist das vielleicht identisch mit Abwischen von allen Tränen? Und 26 Vers 5 können wir doch. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Psalm 126 Vers 5. Psalm 84 Vers 6 schlagen wir noch auf. Durch das Tränental gehend, machen sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen, das Tränental. Machen sie es zu einem Quellenort, da fließt Wasser des Lebens dann. Psalm 84, Vers 6, dieses wunderbare Wort. Jesus weint am Grab des Lazarus, Johannes 11, 35. Und wo weint er auch noch? Bekam ich gerade eine Karte von einem Bruder aus Israel, hat ausgerechnet die Stelle. Und Jesus näherte sich Jerusalem. Und als er die Stadt sah, weinte er über sie. Jerusalem, Jerusalem. Letztes Wort, oder zwei letzte Worte. Unser Apostel Paulus. Apostelgeschichte 20, 31. Schlagen wir auf. Und gesprochen haben, er lässt die Ältesten von Ephesus an den Meerhafen von Ephesus, Milet, kommen und spricht ihnen zu gewaltigerweise. Nehmen wir Vers 27, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ja. Wer hat also den teuren Preis bezahlt? Gott, der Vater. An wen? Ja, der bis jetzt den Kosmos umklammert hatte, der Böse, an dem. Das war der Rechtmäßige. Die Seele sündigt, die muss sterben. Wer hat unsere Seelen verführt, dass sie sterben müssen? So kamen unsere Seelen in seine Gewalt. Weiter. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Das ist ja furchtbar. Wir verstehen, Paulus ging nicht nach Ephesus hinein, um nicht in Asien Zeit zu versäumen. Merken wir etwas. Warum? Weil alle, die in Asien sind, das sind die sieben Gemeinden. Erstes Kapitel Offenbarung. Die haben sich alle von der Botschaft, die Gott, die Christus, den Paulus anvertraut hat, eine Gerechtigkeit Gottes, eine Kindschaft Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke, einfach als ein ganzes Geschenk Gottes, sollte er uns Gott in ihm, in Christo nicht alles schenken.
Halleluja!
Jawohl. Verderbliche Wölfe. Kennen wir einen, den die Schrift als Wolf, reißenden Wolf bezeichnet? Benjamin, aus welchem Stamm war denn der Saul von Tarsus? In welcher Weise ist er in die Herde des guten Hirten eingebrochen und hat zerrissen, wer ihm zwischen die Zähne kam? Der Saul von Tarsus. Als reißender Wolf. Nach dem Gesetz tadellos erfunden, ein Pharisäer der Pharisäer, zu Füßen des Nathanael belehrt und das Gesetz der Väter geachtet, ein Eiferer für das väterliche Gesetz und so weiter. Worin liegt also die Natur dieses reißenden Wolfes, die ihn in die Herde des guten Hirten einbrechen ließ? Eiferer für das Gesetz, das den Menschen richtet ohne Barmherzigkeit, schreibt Paulus. So war es bei den sieben Gemeinden. Da kamen die von Jerusalem und hatten gesagt, also ihr müsst natürlich mindestens das und das tun und sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Und die sind wieder, haben sie wieder abrücken lassen. Deshalb beginnen von den sieben Gemeinden da in Asien, beginnt Jesus mit den Worten: Ich kenne deine Werke. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Und wenn du nicht das tust, Ephesus, dann werde ich deinen Leuchter wegschieben von seiner Stelle. Und wenn du nicht Buße tust, dann werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Bitte, liebe Geschwister, ist das die Sprache der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes? Nein. Das ist die Sprache für die, die sich noch trotz Golgatha, auf das sie vertrauen, nicht, noch unter Gesetz stellen. Genügt? Jetzt kommen wir zum weiteren Begriff. Klagen hat seine Zeit. Morgen Abend dürfen wir dann lachen lernen und tanzen lernen. Wir haben das schon kurz erlebt, gestern Abend oder vorgestern. Heute Abend klagen.
Wo sollen wir anfangen zu lesen? Bitte? Klagelieder. Also ein ganzes Büchlein in der Schrift namens Klagelieder. Wem lag so ein Büchlein zu schreiben? Jeremia. Jeremia. Klagelieder Jeremia. Grundzahl der Leiden 11, 22, doppeltes Leid oder Gemeinschaft seiner Leiden. Stimmt es mit Psalm 22? Bitte nachlesen, nur stichwortartig mal überschlagen. Psalm 33, Psalm 44, Psalm 66, Psalm 88, einfach immer plus 22. Wie viele Buchstaben hat das hebräische Alphabet? 22. Die Bestätigung der Bedeutung dieser Zahl 22 finden wir in den Psalmen, wo wir lesen. Dein Wort, o Gott, ist siebenfältig geläutert, indem es im Schmelztiegel siebenfältig geläutert zur Erde fließt. Schmelztiegel, was ist das? Ist das Leiden, Leidensprodukt. Ihr dürft jetzt ruhig denken, wenn ich jetzt das Folgende sage. Also Bruder Muhl, das geht mir zu weit. Nämlich, für unseren Gott und den Heiligen Geist, natürlich Jesus Christus, ist ja das Wort Gottes in Person, bedeutete das Setzen jedes hebräischen Buchstabens einen an den anderen. Ein Leidenskelch nach dem anderen. Zum Beispiel, nehmen wir nur ein Beispiel. An jenem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehl. Steht so im Worte Gottes. Und dann sollt ihr euch nur freuen und fröhlich sein. Aber da handelt es sich doch nicht um Leiden. Voraussetzung, haben wir gestern Abend gelernt, dass eine verlorene Welt überhaupt noch daran denken kann, Feste zu feiern, verdanken wir welchem Fest? Dem Passafest. Psalm 22, 44 und so weiter. Was lesen wir denn in 1. Mose 22? Opferung Isaaks. Hat das mit Christus etwas zu tun? Und dem, was Gott selber mit seinem einzigen Sohn zu tun gedacht? 2. Mose 22, 3. Mose 22, Josua 22 und so weiter und so weiter und so weiter. Kann nichts dafür. Offenbarung 22. Draußen sind noch. Wie viele Verse hat Offenbarung 22? Ja, das muss man wissen. Wunderbar. Nur 21. Und da heißt es, ich will gerade noch zwei Buchstäblein hier anführen in dem Zusammenhang. Wie heißt der erste Buchstabe im Alten Testament? Der erste Buchstabe. Also Hebräisch Bet. Aleph Bet, zweiter Buchstabe. B, Reshit, erster Buchstabe B, ein B. Wie heißt im Neuen Testament bei allen Varianten im griechischen Text der letzte Buchstabe? N. Hebräisch Nun, Zahl 50. N. Also, was für ein Wort gibt der erste Buchstabe im Alten Testament und der letzte im Neuen Testament? B. N. Heißt auf Deutsch Sohn. Den. Von E steht nichts weiter. B. N. Heißt den. Sohn. Was heißt das? Wer wird durch das ganze Wort verherrlicht und ist da? Die Schrift ist von wem zeugt? Von mir, dem Sohn. Denn der Vater will, dass alle den Sohn so ehren, wie sie den Vater ehren. Ah. Sohn. Den. Ja, und der erste Buchstabe heißt, ja, alle Buchstaben haben Namen, Bet. Was heißt ein Bet auf Deutsch? Haus. Was heißt ein Bet El? Haus Gottes. Ja. Und was heißt, was habe ich schon gesagt, der Buchstabe N, die Zahl 50, Hall und Jubeljahr. Nicht? Das heißt, die im Gesetz vorgedruckten, an und für sich vorerst tötenden Buchstaben. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Wir lesen, für uns ist jeder sonst tötende Buchstabe, durch den Geist, der uns gegeben ist, wird er lebendig. So. Aha. Also Josua wird als Sohn Nuns bezeichnet. Also er ist Josua, heißt Jesus im Griechischen, und ist ein Sohn des 50. also des Hall- und Jubeljahres. Während der Mose wird immer Knecht Gottes genannt, weil das Gesetz zur Knechtschaft gebiert. Und Josua wird immer Sohn Nun genannt. Ja. Aber Josua war lange Zeit ein Diener des Mose. War Jesus auch einmal unter Gesetz? Sein ganzes irdisches Leben. Nicht? Also genügt hierher zurück. Klagelieder. Wie viele Kapitel hat das Buch Klagelieder? 5. Von 5 Einheiten ist das dritte immer die Mitte, die Achse. So. Ihr seht, das erste Kapitel hat genau 22 Verse. Warum? Oder was noch? Indem jeder Vers, der 22 Verse im ersten Kapitel, der erste Buchstabe im ersten Vers ist ein Aleph, der zweite Buchstabe ist ein Bet, also der zweite Vers, der erste Buchstabe. Also, erstes Kapitel, die 22 Buchstaben, schön der Reihe nach. Und dann kommt das zweite Kapitel, genau wieder gleich. Zum zweiten Mal 22, gibt wie viel? Jetzt lassen wir die Mitte und mal Mitte sein und stellen fest, das fünfte wieder gleich. Wieder 22 Verse mit den 22 hebräischen Buchstaben beginnen. Und das vierte von hier ebenfalls wieder. Zählen wir zusammen, 1, 2, 3, 4 mal 22 gibt 88. So, jetzt interessiert uns das mittlere Kapitel. Das mittlere Kapitel hat 66. Verse. Ist das auch mal 23 irgendwie? 3 mal 22? 66 Verse, und zwar so, dass 3 Verse beginnen mit dem ersten Buchstaben. Die nächsten 3 mit dem zweiten Buchstaben. Und so haben wir 66 Verse.
Und jetzt zählen wir zusammen, 88 plus 66 gibt wie viel? 154. Also wie viel mal 7 ist denn das? 7 mal 22 gibt 154. Begreift ihr mich, liebe Geschwister? Als ich dort las, kommen die Jünger nach der Auferstehung ans Ufer und haben nichts gefischt. Da ist ein Mann am Ufer, sagt, Kindlein, habt auch was zu essen? Werfet das Netz zur Rechten. Da merkte Petrus, oh, das ist der Herr. Werfen das Netz zur Rechten, was passiert? Wie viele Fische fangen da? Große Fische. 153, begreift ihr meinen Schmerz, wie schade, dass die nicht wie viel gefangen haben, wenn schon. Ne? Warum nicht doch gerade 154? Ne? Warum? 154, 7 mal 22 bedeutet das Ende der Leiden zeitlich und Anbruch der Herrlichkeit. Aha. Schade, 154 große Fische. Ha. Ich lese nur weiter. Da gucken Sie, was hat der Mann am Ufer gemacht? Ein Kohlenfeuer angezündet und was war darauf? Fisch. Einzahl. Ein Fisch. Was heißt das für uns? Wenn wir je einmal beim Herrn einen vermissen werden, ja, in der Herrlichkeit, den suchen, der ist nah, nicht da. Was haben wir dann zu tun? Beim Herrn selbst noch mal genau hinzuschauen. Gerade der Vermisste ist der Erste, den er selber. Oh. Darf man sagen, was für einen Fisch hat denn der verherrlichte Christus persönlich gefangen? Ja, genau, den Saul von Tarsus. Von der Herrlichkeit aus. Nur ihn, bitte. Nur den einen. Hat Josef den Benjamin auch vermisst? Weil er nicht da war. Oh, liebe Geschwister. Ah, aber noch 10 Minuten. Wunderbar. Klagelieder, also 154 Verse. 7 mal 22. Gehen wir schnell in das erste Kapitel des Buches der Offenbarung. Sehen wir uns um. Ja. Ah, braucht gar nicht die Bibel aufzuschlagen. Das wissen wir doch alle. Da ist Jesus in seiner Herrlichkeit. Wie viele Leuchter sind um uns, um ihn herum? 7. Wie viele Lichter gibt das? 49, also gerade was? Ihr sollt 7 Sabbate zählen und dann nachher 7 Jahre zählen. Ne? Also was fehlt jetzt hier? Fehlt das 50. Licht? Das sind ja nur 49. Was haben wir vorhin gelernt? Na, beim Herrn selber nachzusehen. Ist er etwa auch ein Licht? Liebe Geschwister, sind 50 da? Wenigstens ist die Mitte. Ja. 7 goldene Leuchter. Jetzt stelle ich eine Frage, wo ich nicht erwarte, dass die Antwort gegeben wird, aber vielleicht etliche, die mich schon 70 mal 7 mal gehört haben, vielleicht. Wie viele Kelche sind an einem einzelnen goldenen Leuchter? Die bilden immer die Schmuckstücke an den Armen vom goldenen Leuchter. Ja, an einem goldenen Leuchter sind 22 Kelche. Kelche, die dann aufbrechen zu Blumen der Herrlichkeit.
Kelche der Leiden, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Kelche immer Symbol der Leiden. Also 22 Kelche an einem goldenen Leuchter. Wie viele Kelche sind denn an 7 goldenen Leuchtern? Ziemlich genau 7 mal 22. Ja, was heißt das, liebe Geschwister? Nicht nur ist er das 50. Licht da bei den 7 goldenen Leuchtern, sondern er ist auch der. Offenbarung 1 war für ihn der Abschluss der Leiden gekommen. Anbruch der Herrlichkeit auch. Also 7 mal 22. Jetzt, liebe Geschwister, jetzt könnten wir so fortfahren. Ich darf nur schnell sagen, als ich las, dass Salomo beim Tempelbau Fremdlinge ausgehoben hat, 153.600. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Schade, dass er nicht noch 400 mehr ausgehoben hat, dann hätten wir schön bei Salomo 154.000. Denn bei Salomo geht alles in die Tausend. Wessen Sohn war denn Salomo? Aber so ist die richtige Antwort. David. Befand sich David einmal in der Höhle Adulam. Wer kam dann noch zu ihm in die Höhle Adulam hinab? Zuerst alle seine Familienangehörigen, sein ganzes Vaterhaus. Die wussten, wenn der den David nicht bekommt, dann nimmt er uns. Zweitens, jeder, der erbittert dein Gemütes war. Drittens, jeder, der einen Gläubigen hatte, und jeder, der verzweifelt zur Seele war. Also David hat da eine wunderbare Gefolgschaft gehabt. Auf die konnte er sich verlassen. Besonders auf die zu David gekommen waren, weil sie ihre Schulden dem Gläubiger gegenüber nicht bezahlen konnten. Also prächtige Finanzlage bei David und so weiter. Und dann lesen wir, und alle Männer, die sich bei David in der Höhle Adulam versammelten, waren 400. Also was der Sohn, was beim Sohn noch fehlt, müssen wir mal beim Vater nachholen. Das waren nämlich diejenigen, die nachher mit David herrschen konnten, als er groß war. Diese Lumpengesinde in der Höhle Adulam sind wir. Wir sind die Erstlinge. Sein Vater schon, vom Vater her. Ja. Also stimmt unsere Bibel, kann die auch etwas, versteht die auch etwas von Rechenkunst, von Mathematik? Also. Was nannte er sie? Ja, danke schön, ja. Und dann wollten die etwas unternehmen, natürlich. Und dann sind nicht also, meine Brüder. Und das sagt David, trotz welcher Bemerkung. Und unter diesen 400 Mann waren noch etliche Söhne Belials, des Teufels. Hat er die nicht aufgenommen? Genau wie seine Brüder und Vater und Mutter und so weiter. Er schämte sich nicht, sogar diese seine Brüder zu nennen. Gilt das beim großen David auch, liebe Geschwister. 56.000 fehlen 400. Bleibt unsere Schrift bei 7 mal 22 und wenn nötig bei 7 mal 22.000. Dann sitzen die Dinge. Und was einmal bedeutet, lässt Gott gelten, überall wo die Zahlen erscheinen in der ganzen Welt und Heilsgeschichte, ganz praktisch. Ja, bitte, das ist nicht nur in unserer Bibel, das fromme Buch, wo das jetzt gerade mal da so klappt und stimmt und in der mathematischen Position vor uns liegt. Ist Gott der Gleiche, der alles in der Schöpfung geordnet hat und der das Wort Gottes geschenkt hat? Bitte schön. So. Klagelieder. Genügt für heute Abend. 2. Samuel 1, 17, gerade noch recht. Saul und Jonathan sind gefallen. Da stimmt David ein Klagelied an. Ah, das habe ich hier, ja. 2. Samuel 1, 17. Wie sind die Helden gefallen, Saul und Jonathan? Holdselig waren sie in ihrem Leben und sie sind im Tode nicht getrennt. Das größte Klagelied. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tirus. Wir haben es gelernt. Gott nimmt den Menschen, König von Tirus, als Modell vor sich hin, deutet immer auf den König von Tirus, beschreibt aber das erste herrlichste Geschöpf, das Gott geschaffen hat. Du warst der Resit meiner Wege. Beschreibt den, der du die Vollendung versiegelt hast. Vollkommen warst du als gesalter, schirmender Cherub, als du geschaffen worden bist. Und so weiter, und so weiter. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tirus. Das hebräische Wort heißt Fels, Tirus. Nicht ist ihr Fels der Nationen wie unser Fels, lesen wir. Wer ist der Fels der Nationen? Ja, König von Fels, Tirus heißt Fels. Ja. Satan. Ja. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tirus. Das heißt, bitte zieht euch jetzt auch zurück ins Innerste der Gemacht, das Allerheiligste. Stimme ein Klagelied an, Menschensohn, das sagt der Vater zu seinem Sohn. Über den König von Tirus, für den der König von Tirus da unten nur Modell war. Amen.
Fortgang auf Kassette 8.